Liebe Hörerfamilie, haben Sie gewusst, dass der erste Heilige des Kapuzinerordens nicht lesen und schreiben konnte? Und trotz dieser Einschränkung wurde er zum Berater der Großen seiner Zeit und gilt als Vorbild und Vorgänger des heiligen Pater Pio. In ihm erfüllt sich der Spruch »Kleiner Mann, ganz groß«. Und heute haben wir die Ehre, mit Dekan Bernhard Hesse über das Leben und die Bedeutung dieses außergewöhnlichen Heiligen nachzudenken. Dekan Bernhard Hesse wird uns Einblicke in die inspirierende Geschichte von Felix von Cantalice geben und darüber sprechen, wie er den ehrwürdigen Spitznamen Bruder Deogratias erhielt. Am Mikrofon darf ich Sie, die Andrea Marti, begleiten. Zwar ist Dekan Bernhard Hesse aus verschiedenen Sendungen bei Radio Gloria bekannt und trotzdem möchte ich ihn vorab vorstellen. Dekan Bernhard Hesse ist Priester, Dekan des Dekanats Kempten, Pfarrer von St. Anton und bischöflicher Beauftragter für die charismatische Erneuerung im Bistum Augsburg. Er ist auf verschiedene Wege der Neuevangelisierung in Europa und Nordamerika gestoßen. Besonders verbunden ist er mit der Erneuerungsbewegung Divine Renovation von Vater James Mellon und den weltweiten Alpha-Kursen. Dekan Hesse ist Referent und Mitorganisator verschiedener Kongresse zur Anbetung und Neuevangelisierung. Er hilft Pfarrgemeinden 24/7 Anbetungsorte einzurichten, um so Jesus zur Mitte alles pastoralen Handelns werden zu lassen. Ja, und nun begrüße ich Sie, lieber Dekan Bernhard Hesse, ganz herzlich und wir freuen uns darauf, mit Ihnen der Lebensschnur des heiligen Felix von Cantalice nachzugehen. Lieber Dekan Bernhard Hesse, wie sind Sie auf den heiligen Felix von Cantalice aufmerksam geworden?
Man kann ganz einfach sagen, zu Fuß, aber nicht nur, denn sein Geburtsort Cantalice liegt, je nachdem wie man läuft, auf verschiedenen Pilgerwegen in Italien, unter anderem auf dem Franziskusweg, der von Ravenna über Assisi nach Poggibustone verläuft. Das ist gleich die Nachbarortschaft von Cantalice und auch schon mehrmals auf dem Camino di San Benedetto, Benediktusweg, der von Norcia nach Monte Cassino geht und auch durch den Geburtsort Cantalice verläuft. Und gleichzeitig ist mir der heilige Felix mehrmals auch in meinen Dienstorten begegnet, weil ich schon zweimal jetzt eine Kapuzinerkirche in meiner Amtszeit zu betreuen hatte und auch jetzt aktuell habe. Und in Kapuzinerorten wird der heilige Felix sehr verehrt. Warum, werde ich dann auch gleich noch erklären.
Sehr schön, herzlichen Dank, lieber Dekan Bernhard Hesse. Vor allem sind Sie sicher der Experte, auch über die Pilgerschaft zu sprechen und ja, jetzt auch über den heiligen Felix von Cantalice. Und so übergebe ich Ihnen das Wort und wir freuen uns auf Ihre Spurensuche.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich über den heiligen Felix einmal ein bisschen etwas erzählen kann. Wie erwähnt, bin ich mit ihm in Berührung gekommen, einfach durch meine Dienststellen und auch vor allem durch die Pilgertouren in Italien, Franziskusweg, Benediktusweg, die eben auch durch das sogenannte Heilige Tal des heiligen Franz von Assisi, das Tal von Rieti, führen, denn in diesem Tal in Latium, das ist also etwas südlich auch von Assisi, südöstlich von Assisi gelegen, da befinden sich gleich vier Heiligtümer des heiligen Franz von Assisi. Das bekannteste davon ist sicherlich das Heiligtum von Greccio, wo der heilige Franz von Assisi zum ersten Mal 1223 die Geburt Jesu in der Form einer lebendigen Krippe nachstellen ließ. Das zweite Heiligtum Fonte Colombo gilt als der Ort, an dem der heilige Franz von Assisi 1223 seinem Freund und Begleiter Bruder Leo die endgültige Regel des Franziskanerordens diktierte. Dann gibt es noch ein drittes Heiligtum, La Foresta, in dem er einmal auch längere Zeit geweilt hat nach einer schweren, schmerzvollen Augenbehandlung. Und dann noch dieses Heiligtum von Poggio Bustone, in dem er eine tiefe Gnade der Barmherzigkeit Gottes erfahren hat. Und genau zwischen zwei dieser Heiligtümer liegt nun dieser Geburtsort des heiligen Felix von eben Cantalice. Franziskus lebt natürlich 300 Jahre vor dem heiligen Felix. Franziskus ist gestorben 1226. Der heilige Felix ist geboren im Jahre 1515 als Felice Porro, so sein bürgerlicher Name. Und höchstwahrscheinlich oder sicherlich haben gerade diese franziskanischen Nachbarstädten, die eine vielleicht 4, 5 Kilometer Richtung Norden, die andere, die nächste dann gleich nur vielleicht nur 3 Kilometer Richtung Süden, haben den jungen Felix schon diese Stätten und damit das Leben des heiligen Franz von Assisi bewegt. Und so ist er in jungen Jahren mit dem Leben des heiligen Franz natürlich in Berührung gekommen. Felix war ein ganz einfacher Junge aus einer armen Familie, hat als Hirte gelebt und hat dann immerhin erst mit 28 Jahren den Weg in den Kapuzinerorden gefunden. Er ist eingetreten in einem anderen Nachbarort von Cantalice, Città Ducale, und hat aber schon vorher als Jugendlicher eine tiefe Sehnsucht gehabt nach einem Leben in der Nachfolge Jesu. Das lag wohl auch einfach an seinem Hirtenberuf, und die Gegend um Cantalice herum ist sehr malerisch schön und irgendwo auch wahrscheinlich das Zeugnis des heiligen Franz von Assisi hat ihn tief berührt, und so kam er schon als Jugendlicher eben in diese Auseinandersetzung, in die Frage hinein, was Gott von ihm will. Und so hat er auch diese Stille und diese Einsamkeit in diesem Tal von Rieti gesucht und dabei Jesus als seinen Herrn und Heiland entdeckt. Er trat dann eben in diesem Jahre 1543 in den Kapuzinerorden ein. Das war nun für die Geschichte dieses Ortes ein sehr dramatisches Jahr oder das Jahr davor eigentlich schon. Der Kapuzinerorden war ein ganz frischer, junger Orden. Er ist eigentlich ja nichts anderes wie eine Reformbewegung des eigentlichen Franziskanerordens, den der heilige Franz von Assisi gegründet hat. Aber dieser Franziskanerorden hat in den ersten Jahrhunderten seines Bestehens auch viele Wirrnisse erlebt, und die Frage stand immer wieder nach dem richtigen Ideal des Ordens, nach der Treue gegenüber der Regel des heiligen Franz von Assisi. Da hat es welche gegeben, die haben es etwas lockerer genommen, manche wollten es eher strenger machen. Der Franziskanerorden hat sich deswegen in mehrere Zweige aufgeteilt und eben am Anfang des 16. Jahrhunderts auch, es lag ohnehin so ein bisschen Reform in der Luft, das ist die Zeit ja auch der Reformation gewesen. Da hat es dann wieder eine Erneuerung dieses Ordens gegeben. Es gab einen Matteo Serafini von Bascio aus der Region der Marken in Mittelitalien. Er wollte wieder neu auf das ursprüngliche Ideal des heiligen Franziskus zurück. Und genau vor 500 Jahren eigentlich, heuer jährt sich mehr oder weniger die Gründung des Kapuzinerordens 1525, hat er sich dann von seiner franziskanischen Ordensgemeinschaft gelöst und mit Erlaubnis auch des Papstes dann eine neue Gemeinschaft aufgebaut, die dann am Anfang tatsächlich von den Franziskanern und den anderen Franziskanern durchaus auch verfolgt worden sind. Sie wollten diesen Erneuerungsweg nicht zulassen, weil sie darin einen Vorwurf gegenüber ihrer bisherigen Lebensform verstanden haben. Und so sind sie dann mussten sie sich durchsetzen und sind sogar haben Zuflucht gefunden bei Einsiedlerklöstern, den Kamaldulensern. Und dort haben sie auch sich ein wenig das Ordensgewand abgeschaut. Sie haben sich auch so braun gekleidet wie der heilige Franz von Assisi, aber eben eine lange Kapuze an ihr Ordensgewand gemacht. Das war das Symbol für die Einsiedler, für die, die ganz radikal alles verlassen haben, die also in der Einsamkeit auch viel gelebt haben und in Buße, im Gebet und eben auch ganz von der Vorsehung gelebt haben. Und so sind sie auch zu ihrem Namen dann gekommen. Die Kapuze eben im Italienischen wurde dann zu den Cappuccini, zu den Kapuzenmännern, zu den Kapuzinern. Und in diesen neuen Orden, er war also zum Zeitpunkt des Ordenseintritts des heiligen Felix noch nicht mal 20 Jahre alt, war dann in dieser Zeit sehr angefochten und das Dramatische war, dass im Jahr vor seinem Ordenseintritt der damalige Obere des Kapuzinerordens, Bernhardin von Occhino, im Jahre 1542 tatsächlich sich von den lutherischen, reformatorischen Lehren so hat begeistern lassen, dass er öffentlich den Übertritt zum Protestantismus erklärt hat und sich 1542 in Venedig öffentlich dazu bekannt hat. Er ist dann nach Genf gegangen zu den Calvinisten und sogar später dann auch durch Deutschland gekommen und in Tschechien dann später 1564 gestorben. Dieser Übertritt ihres Ordensoberen, dieses jungen Ordens, der ohnehin schon angefochten war, war natürlich für den Orden eine Katastrophe. Und er stand im Geruch auch der Häresie und hatte nur durch mehr oder weniger glückliche, von der Vorsehung gefügte Umstände, durch eine reiche Dame, die mit dem Papst verwandt war, es erreicht, diesen Schock zu überleben. Aber eigentlich rehabilitiert worden ist der Orden erst durch drei Heilige, deren erster eben der heilige Felix von Cantalice war. Als der heilige Felix jetzt dieses Jahr genau vor 400 Jahren, im Oktober 1625, selig gesprochen worden war und dann auch noch zwei weitere Heilige eben ihr Zeugnis abgegeben haben, das ist einmal der heilige Josef von Leonissa, und der heilige Laurentius von Brindisi, erst durch diese Heiligen dann, also etwa nach 80, 100 Jahren, hat dann auch die Ehre bzw. die Glaubwürdigkeit dieses Ordens wiederhergestellt. Und tatsächlich wurde auch durch den heiligen Felix und sein Zeugnis dann der Orden sehr beliebt im Volk und auch bis hinauf in die oberen Etagen der Kirche. Wir werden das dann gleich beim Leben des heiligen Felix noch etwas näher feststellen. Deswegen ist der heilige Felix für den Kapuzinerorden von Anfang an von hoher Bedeutung gewesen. Bis heute findet man wahrscheinlich in jeder Kapuzinerkirche ein Abbild des heiligen Felix von Cantalice, so auch in meiner jetzigen Kapuzinerkirche, in der ich wirken darf hier in St. Anton in Kempten, wo wir eine Statue von ihm haben mit dem Bettelsack, der sein Attribut geradezu geworden ist. In anderen Kirchen wird er oft dargestellt als Kapuziner, dem die Mutter Gottes erscheint und ihm das Jesuskind reicht, denn er hatte einmal eine Vision, wo er ganz tief ergriffen war. Er konnte sehr schnell in Verzückung geraten, so beschreiben es die Legenden von ihm. Und sobald er über himmlische Dinge nachgedacht hat, sind die ihm sehr plastisch gleich vor Augen gestellt worden. Und so sah er die Mutter Gottes und es hat sogar ein Mitbruder beobachtet, wie sich ein Marienbild dann verändert hat und aus dem Marienbild die Mutter Gottes das Jesuskind dem heiligen Felix übergeben hat, sodass er es eine Zeit lang in seinen Armen tragen durfte. Und so wird er also auch sehr häufig dargestellt. Maria, die ihm das Jesuskind reicht und Felix, der dieses Jesuskind eben entgegennimmt. Nun, wie ging das Leben vom heiligen Felix weiter? Er war ein einfacher Ordensbruder. Er wurde nie Priester oder irgendetwas anderes, sondern er war Bettelmönch. Er kam eben zuerst in diese Niederlassung in Cittaducale und später ist er dann noch durch weitere Orte dieses jungen Kapuzinerordens gegangen und kam letztendlich dann nach Rom in die dortige Niederlassung des Ordens. Das war damals ein Kloster vom Heiligen Kreuz und vom Heiligen Bonaventura alla Pilotta hat es geheißen. Und dort hat er dann über 40 Jahre seinen Dienst als Bettelmönch ausgeübt. Dieses Kloster befindet sich beim Quirinalspalast in der Nähe. Und der Quirinalspalast war ja zeitweise auch die Residenz der Päpste. Und so war der heilige Felix rein räumlich schon mal ganz nahe an der damaligen römischen Zentrale, auch der Kurie und so weiter, der Kardinäle, und hatte deswegen einfach durch Begegnung auf der Straße und so einen relativ intensiven Kontakt auch zu anderen Geistlichen, eben in der ganzen Stadt Rom. Der Orden selber hat ihn eben gebeten, als Almosensammler durch die Straßen zu gehen, und das hat Bruder Felix mit großer Freude getan. Er hat darin seine Berufung entdeckt und ging von Tür zu Tür, batet um Naturalien, um Almosen, nicht für sich selbst, natürlich ein bisschen für seinen Orden, aber vor allem auch für die Armen, denn umgekehrt hat er dann das, was er bekommen hat, vor allem auch die Naturalien, dann immer wieder anderen Armen weitergegeben, die ihm auf dem Weg begegnet sind, die er kannte, von denen er wusste, dass sie Not litten. Und bei diesen Betteltouren, die er im Auftrag seines Ordens ja gemacht hat, was seine eigentliche Aufgabe war, hat er natürlich ganz verschiedene Erfahrungen gemacht. Und das Besondere jetzt am heiligen Felix war, dass er die Gnade der Demut tief verinnerlicht hat und von Jugend an irgendwie schon an sich vom Himmel her geschenkt bekommen hat. Einfach auch, weil er selber aus großer Armut stammte und gelernt hat, mit wenig auszukommen und sich eben auch in keinster Weise als stolz empfunden hat. Er war tief überzeugt von seiner eigenen Unwürdigkeit, und jeder, der ihn irgendwie angehimmelt hat oder gelobt hat, dem hat er immer relativ deutlich entgegengehalten, dass er nichts taugt, dass er ein Esel ist. Er hat sich immer wieder selber auch als Esel verstanden, wenn er mit seinem Bettelsack durch die Straßen Roms ging und irgendwie waren andere Menschen im Weg. Dann hat er höchstens gebeten, mach doch bitte Platz, ein Esel möchte hier durchgehen. Und diese Demut hat die Menschen fasziniert, aber manche natürlich auch zu harschen Reaktionen auch herausgefordert, sodass er immer wieder auch verspottet worden ist. Auch an den Türen, wenn er gebettelt hat, haben die Leute ihn beschimpft. Hau doch ab und du nimmst uns doch nur die Zeit und du beraubst uns durch deine Bettelei doch nur des Brotes, das wir selber brauchen und so weiter. Und immer wenn er abgelehnt worden ist, was offensichtlich in den ersten Jahren wahrscheinlich ziemlich häufig passiert ist, hat er dann in einer ganz tiefen Form die Gnade gehabt, zu diesen Leuten zu sagen, Deo gratias, vergelt's Gott, wenn wir das heute auf Deutsch formulieren, im Danke im Namen Gottes. Und dieses Deo gratias wurde dann mehr und mehr zu seinem Spitznamen. Die Menschen haben ihn dann schon nur noch bezeichnet als den Bruder Deo gratias und damit in ihm ein Vorbild der Demut und vor allem der Dankbarkeit eben entdeckt. Und ich finde, das ist schon mal eine ganz starke, ein Charakterzug, den er uns bis heute bezeugt. Wie schwer fällt es uns doch oft, mit Ablehnung umzugehen, mit Kritik. Wir empfinden uns da sehr schnell ja dann gleich angegriffen und eben irgendwie versucht, wütend darauf zu reagieren. Und ich glaube, der heilige Felix lädt uns immer mehr ein, jede Verwundung, Verletzung, jede Ablehnung als eine Gelegenheit zu verstehen, sich die Gnade der Demut anzunehmen, die Gott uns darin anbietet und eben deswegen für diese Kritik, für diese Ablehnung sogar Danke sagen zu dürfen, weil wir dadurch gestärkt werden in dieser Fähigkeit, uns nicht zu wichtig zu nehmen. Ich glaube, das ist auch in der heutigen Zeit eines der wichtigsten Lernstoffe, sind, die wir als Christen leben, lernen müssen. Nicht wir sind wichtig, sondern Gott ist wichtig und er möchte uns helfen, dass wir sehr demütig in dieser Welt den Menschen begegnen, damit sie durch unser Benehmen die Herrlichkeit Gottes, die Liebe Gottes strahlen sehen können. Und das hat der heilige Felix getan, vor allem mit dieser Gnade der Dankbarkeit. Vielleicht machen wir an dieser Stelle jetzt mal ein paar Takte Musik, denn ich denke, es ist auch ein wichtiger Inhalt, den wir ein bisschen verinnerlichen dürfen.
Laudate Dominum, omnes gentes, Hallelujah. Laudate Dominum, omnes gentes, Hallelujah.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind bei der Betrachtung des Lebens des heiligen Felix von Cantalice, eines Kapuziners aus dem 16. Jahrhundert, geboren 1515 in Cantalice, einem kleinen Ort im Rieti-Tal an den Berghängen des Apennin, mitten in dem Tal, dem heiligen Tal des Franziskanerordens des heiligen Franz von Assisi. Und dieser Kapuziner hat durch seine Demut vor allem und seine Fähigkeit zur Dankbarkeit den Spitznamen bekommen, Bruder Deo Gratias. Er war auch sehr eng befreundet mit einigen anderen bedeutenden, auch Heiligen seiner Zeit. Das waren vor allem der heilige Philipp Neri, der als Apostel Roms auch gilt. Gründer des Oratoriums und eben Volksmissionar in den Straßen von Rom. Die zwei hatten eine richtig innige Freundschaft. Sie sind sich auch immer wieder auf der Straße begegnet oder haben sich auch gegenseitig besucht. Es wird erzählt, dass sie sich erstens mal gegenseitig mit großer Würde begegnet sind, denn Philipp war ja Priester und der heilige Felix hat diese Priesterwürde bei Philipp immer sehr geehrt, indem er sich vor ihm niedergeworfen hat, ihm die versucht hat, die Hände zu küssen, aber Philipp hat sie immer weggezogen und wollte sich da nicht an sich geschehen lassen. Gleichzeitig hat dann Philipp den Felix geehrt und ihm, sie konnten sich innig umarmen. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte zwischen den beiden, denn beide hatten dann in den späteren Jahren dasselbe Problem. Sie sind in Rom von vielen Leuten schon zu Lebzeiten praktisch als Heilige verehrt worden. was weder dem Felix noch dem Philipp in irgendeiner Weise angenehm war. Schon inhaltlich wollten sie das nicht wahrhaben und äußerlich war es ihnen auch einfach zutiefst zuwider, wenn immer irgendwelche Leute eben sie auch so angehimmelt haben eben. Und dann kam es dazu, dass eben Felix eines Tages mit Philipp mal beieinander war und Felix hatte beim Betteln ein ganzes Schlauch mit Wein geschenkt bekommen. Und dann sind sie miteinander auf die Idee gekommen, wir könnten jetzt diesen Bürgern von Rom, die sie da immer so ein bisschen anhimmeln, einmal eine Lehre erteilen. Und so haben sie sich vorgenommen, sie trinken jetzt miteinander diesen Schlauch Wein. Und so ein Schlauch Wein war schon eine ordentliche Menge. Ich kenne nicht die genaue Größe, aber ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht schon so 2 Liter Wein beinhaltet hat. Und so in ihrem angetrunkenen Zustand sind sie tatsächlich dann mit Lieder singend und ein bisschen lallend wahrscheinlich durch die Stadt Rom gezogen miteinander, um allen zu zeigen, dass sie keine Heiligen sind. Und es muss zwar zur Verblüffung einiger Passanten geführt haben, aber nachdem sie wohl ihren Rausch wieder ausgeschlafen hatten und sich wieder ihrem ursprünglichen Leben der Entbehrung zurückgewandt haben und fortgeführt haben, war die Wirkung von dieser Aktion, so berichtet die Legende oder die Überlieferung, doch nur von kurzer Dauer. Also sie waren auch beide sehr, sehr humorvolle Personen, die auch gegenseitig sich immer wieder ein bisschen Spaß bereiteten. Überhaupt war der heilige Felix, wie es ja auch schon sein Name sagt, ein sehr, sehr lustiger Heiliger. Felix heißt ja der Glückliche. Und diese Freude war ihm total ins Herz geschrieben. Durch seine Einfachheit konnte er eben immer ein Späßchen machen, so auch, weil er sich selber ja nicht wichtig genommen hat. Er konnte vor allem über sich selber lachen. Und wenn ihm zum Beispiel ein Missgeschick passiert ist, oder auch wenn ein anderer ihm zum Beispiel einmal hat ihn jemand zu Boden gestoßen und dann hat er aber mit einem Lächeln sich bei dem anderen entschuldigt, der eigentlich der Schuldige war. Und dadurch hat er diesen anderen aber dann auch wieder so berührt, dass sich dieser, das war ein Adeliger, dann später zu ihm ins Kloster kam und sich bei ihm um Verzeihung gebeten hat. Aber der heilige Felix hat diese Verzeihung gar nicht zugelassen, sondern hat sich sofort mit ihm verbrüdert, hat ihn zum Essen eingeladen und hat einfach nur ihm gesagt, dass ihm dieses Missgeschick eigentlich nur Freude bereitet hat. Also er war in dieser besonderen Gnade der Einfachheit und der Freude und so konnte er dann auch in Rom viele Menschen mit dieser Freude beschenken. Das ist nicht unbekannt geblieben. Er hatte mit vielen reichen Leuten zu tun, ohnehin, die haben ihn ja auch immer wieder beschenkt mit den milden Gaben und eben auch mit Kardinälen. Einem der Kardinäle, der hat auch so ein Späßchen gemacht und der hat dann im Spaß ihn sogar dann zurückgefragt, ja, du wirst sehen, ich werde bestimmt noch mal Papst. Und dann hat der heilige Felix zu ihm nur gesagt, du hast jetzt zwar einen Spaß gemacht, aber dieser Spaß wird Wahrheit werden. Und es hat nicht lange gedauert und tatsächlich nach dem Tod des nächsten Papstes wurde er zum Papst. Des letzten Papstes wurde er zum Papst gewählt und es war Papst Sixtus der Fünfte, der eben dann auch von diesem Moment an in einer tiefen Freundschaftsbeziehung mit dem heiligen Felix weitergelebt hat und sogar noch bei seinem Begräbnis mit im Leichenzug gegangen ist und ihm die letzte Ehre erwiesen hat. Und so ging es vielen anderen wichtigen Leuten in der Kirche damals. Sie haben in dieser Ehrlichkeit, in dieser Demut des heiligen Felix immer eine große Echtheit gespürt. Und das hat sich dann auch eben wohlwollend auf den ganzen Kapuzinerorden ausgewirkt, sodass auch dieser Orden dann in kurzer Zeit in Italien und dann sehr schnell auch zum Ende des 16. Jahrhunderts dann international sich weit verbreiten konnte, auch zu uns hierher nach Bayern und auch in die Schweiz. Es gibt ganz viele Ordensniederlassungen der Kapuziner, die dann am Anfang des 17. Jahrhunderts entstanden sind. Bei uns in Bayern waren es sogar vor allem durch die Wittelsbacher gefördert, die damals ja die Herzöge in Bayern auch gestellt haben. Denn der Orden hatte mehrere Heilige ja dann hervorgebracht, die in großer Heiligkeit bekannt geworden sind und von denen auch viele Wunder geschehen sind. Der heilige Felix hat auch mehrmals für Menschen, meistens etwas widerwillig, weil er nicht als Wundertäter auftreten wollte, aber Menschen haben ihn gebetet, er möge doch den und denen segnen und Kranke und so weiter. Und immer wieder sind dabei Heilungswunder passiert. Und dadurch ist natürlich auch der Ruf der Heiligkeit vom heiligen Felix relativ stark vorangekommen, ohne dass er das in irgendeiner Weise selber so haben wollte. Er starb dann am 18. Mai 1587 im Alter von 72 Jahren und wurde dann ganz feierlich eben in einem riesigen Begräbnis in Rom bestattet, zuerst in seiner Heimatkirche, da in der Nähe des Quirinalspalastes Santa Croce e Bonaventura alla Pilota. Aber dann einige Jahre später hat man seinen Leichnam 1631 nach der Seligsprechung in die Kirche Santa Maria Immacolata in der Via Veneto in der Nähe von Piazza Barberini in Rom verlegt, wo man auch heute ihn noch besuchen kann. Das ist eine sehr bekannte Kirche auch. Unter anderem gibt es da eine Krypta, wo ganz viele Gebeine verstorbener Kapuziner der alten Jahrhunderte gesammelt sind. Ein bisschen ein gruseliger Ort, aber das Grab vom heiligen Felix ist extra. Das kann man in der Kirche selber besuchen und ist in einer sehr würdigen Weise dort, ist er dort aufgebahrt. Ich glaube, der heilige Felix ist für uns heutige Menschen noch von einem großen Wert, weil er einfach uns hilft, einen der Kernelemente unseres christlichen Glaubens zu leben. Und das ist sicher dieses Element der Dankbarkeit. Denn als Christen sind wir ja generell herausgefordert, uns als die Geschöpfe Gottes, als die einzig geliebten Geschöpfe Gottes, die Kinder Gottes zu entdecken. Und das Erste, was wir Gott gegenüber letztlich deswegen empfinden dürfen, ist ja ganz einfach Dankbarkeit. Denn ich verdanke mich der Liebe Gottes. Und das finde ich etwas Starkes. Ich bin ja nicht selber etwas. Ich habe mich ja nicht selber gemacht und auch meine Eltern haben mich nicht gemacht, sondern sie haben mich geschenkt bekommen. Und ich bin immer ein von Gott einzig geliebtes Kind, das er der ganzen Welt oder eben seiner Familie geschenkt hat. Und deswegen, glaube ich, ist es unwahrscheinlich wertvoll, in diese Dankbarkeit einzutreten, weil die Dankbarkeit uns dann auch öffnet für weitere Geschenke des Himmels. Es ist wie bei einem Kind, dem man lernt, Danke zu sagen. Man lernt es ihm ja deswegen, damit man dem Kind helfen kann, immer wieder etwas empfangen zu dürfen. Weil wenn ein Kind undankbar ist, dann tut es sich der Geber schwer, ihm was zu schenken, weil er ja ahnt, dass der Empfänger sein Geschenk nicht schätzt. Und so ähnlich ist es bei Gott auch. Gott freut sich, wenn wir dankbar sind, nicht weil er die Dankbarkeit an sich braucht, sondern weil wir sie brauchen, damit wir noch mehr Geschenke Gottes annehmen können. Und ich glaube, dass da Gott unendlich großzügig ist. Und je mehr wir in Dankbarkeit eintreten, desto mehr kann er uns nehmen. Nicht umsonst ist unsere höchste Feier in der katholischen Kirche die Feier der Eucharistie. Es ist die Danksagung. Eucharistein heißt griechisch danken. Und es bedeutet ja nichts anderes, dass wir Gott dafür danken, dass er uns seinen Sohn gesandt hat. Und nicht nur das eben, dass er alles uns geschickt hat und dass wir durch seinen Sohn letztlich auch alles empfangen. Und ich glaube, da ist uns dieser heilige Felix ein Helfer auf diesem Weg. Ich kann euch auch empfehlen, ruhig auch diesen Seligen, einem heiligen Felix einmal näher zu begegnen. Wallfahrtsorte gibt es da mehrere. Eben in Cantalice hat er eine schöne Kirche in Rom. Es gibt auch noch in der Nähe von Cantalice noch ein weiteres Heiligtum des heiligen Felix. Und zwar ist das ein Heiligtum Santa Felice d'Alacqua an einer Quelle, die sogar auf den heiligen Franz von Assisi zurückgeführt wird, an der sich wohl der heilige Felix gerne aufgehalten hat. Wallfahrten ist in diesem Jahr, finde ich, ein ganz großer Segen. Sie können es auch mit einer Wallfahrt vielleicht zu einer nächsten Kapuzinerkirche irgendwo, auch einer ehemaligen Kapuzinerkirche unternehmen. Ich garantiere Ihnen, Sie werden den heiligen Felix dort irgendwo finden. Davon gibt es ja, glaube ich, in der Schweiz auch einige. Vielleicht finden Sie ein schönes Kapuzinerkloster, wo Sie mal den heiligen Felix von Cantalice suchen können. Wir dürfen jetzt im Blick auf den heiligen Felix diese Gedanken abschließen mit dem Gebet. Ich bete noch das Tagesgebet am Gedenktag des heiligen Felix. Das ist eben der 18. Mai jeden Jahres. Wie es im Kapuzinerorden, im Kapuzinermessbuch steht, und gebe euch dann noch den Segen. Lasset uns beten. Gott, du hast den heiligen Felix von Cantalice, der franziskanischen Gemeinschaft und der ganzen Kirche als ein Beispiel evangelischer Einfalt und heiligen Lebens gegeben. Lehre uns, seinem Beispiel zu folgen, damit Christus uns alles in allem sei und sich unsere Liebe zu ihm in der Sorge um seine Brüder und Schwestern erweise. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Der Herr sei mit
Und
euch.
mit deinem Geiste.
Segne und behüte euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Lieber Dekan Bernhard Hesse, mit Ihren inspirierenden Gedanken kann ich nach dieser Sendung nur sagen, Deo gratias, also danke im Namen Gottes. Es ist Ihnen mit Ihren lebendigen Erzählungen gelungen, den heiligen Felix für einen Moment wieder lebendig zu machen. Und es ist auch beeindruckend, wie stark die Tugend der Demut bei ihm gebildet ist. Und er ist sicher für uns ein großes Vorbild in Bezug auf Ablehnungen, dass wir auf diese Verwundungen, Verletzungen mit der Dankbarkeit antworten. Herzlichen Dank, lieber Dekan Bernhard Hesse, und wir wünschen Ihnen von Herzen in Ihrem Priesteramt im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias, und möge Ihr Apostolat weiterhin von Hoffnung und Glauben geprägt sein. Herzlichen Dank, lieber Dekan Hesse.
Dankeschön, Frau Martin.
Liebe Hörerfamilie, danke, dass Sie heute erneut mit uns und dem heiligen Felix unterwegs waren und mehr über den Glauben und den heiligen Felix von Cantalice erfahren wollten. Wir wünschen Ihnen mit dem weiteren Programm Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias. Es verabschiedet sich bei Ihnen Andrea Marti. Grüezi Gott!